Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Warnung von Greenpeace. Die Gefahrenzonen rund um das AKW Fukushima müssten ausgeweitet werden. Vorwurf wegen Insiderhandels. Beim Hörgerätehersteller Sonova kommt es zu prominenten Abgängen. Und Meister SC Bern out. Im Eishockey-Playoff-Final stehen heuer die Kloten Flyers. Das ist heute Morgen am Mittwoch. Am Mikrofon ist Simon Loy. Zuerst noch das Wichtigste aus der Nachrichtenredaktion. Regula Siegfried hat die Meldungen.
Der französische Atomkonzern Areva hat 5 Nuklearexperten ins zerstörte Atomkraftwerk Fukushima entsandt. Die Spezialisten sollen helfen, das verstrahlte Kühlwasser aus den Reaktorblöcken zu pumpen. Die Auffangbehälter sind allerdings voll. Neu wurde im Meerwasser vor Fukushima eine Konzentration von radioaktivem Jod gemessen, die 3350 Mal höher als üblich ist. Die Umweltorganisation Greenpeace fordert nach eigenen Messungen, dass die Evakuierungszone weiter ausgedehnt wird. 30 Kilometer vom AKW entfernt hat Greenpeace eine Strahlung gemessen, mit der die zulässige Jahreshöchstdosis innert 10 Stunden erreicht ist. Die militärische Intervention in Libyen soll weitergehen, bis Gaddafi die UNO-Resolution zum Schutz der Zivilbevölkerung einhält. Darauf hat sich die Libyen-Konferenz in London verständigt. An ihr nahm auch eine politische Vertretung der Aufständischen teil. Die USA sind der Ansicht, die UNO-Resolution verbiete es nicht, die Aufständischen zu bewaffnen. Eine internationale Kontaktgruppe soll die Zeit nach Gaddafi in Libyen vorbereiten. In Syrien ist die Regierung von Ministerpräsident Otri zurückgetreten. Die heftigen Proteste der letzten Zeit waren jedoch gegen Präsident Assad gerichtet, denn die Regierung hat nur wenige Kompetenzen. In mehreren Städten Syriens gab es Kundgebungen von Anhängern des Präsidenten. Im irakischen Tikrit sind bei einem Anschlag auf das Provinzparlament 65 Personen ums Leben gekommen. Bewaffnete hatten das Parlament gestürmt. Dabei starben mindestens 10 Personen durch Schüsse und Handgranaten. Später stürmten irakische Sicherheitskräfte das Parlamentsgebäude. Alle Extremisten und ihre 30 Geiseln kamen dabei ums Leben. Darunter sind Abgeordnete, Beamte und 4 Generäle der irakischen Militärpolizei. Beim führenden Hersteller von Hörgeräten Sonova im zürcherischen Stäfer treten Konzernchef Valentin Chapero und der Finanzchef zurück. Firmengründer Andy Ries gibt das Präsidium des Verwaltungsrates ab. Der Grund für die Rücktritte sind mögliche Insidergeschäfte der Konzernspitze mit Aktien von Sonova, der früheren Fonak. Laut der Börsenaufsicht verkauften Mitglieder der Unternehmensspitze Wertpapiere im Umfang von 47 Millionen Franken, möglicherweise in der Annahme, dass deren Wert fallen würde, wegen eines schlechteren Geschäftsgangs bei Sonova. Schweizer Spielcasinos sind offenbar Opfer einer Bande russischer Betrüger geworden. Die Sendung 10 vor 10 des Schweizer Fernsehens hat einen Brief der Eidgenössischen Spielbankenkommission gezeigt. Darin werden die Casinos vor den Betrügern gewarnt. Die Spielbankenkommission untersucht, wie die Spielautomaten manipuliert worden sind. Im Eishockey-Playoff-Final treffen Davos und Kloten aufeinander. Die Klotener gewannen im alles entscheidenden Halbfinalspiel zu Hause gegen Bern 1:0. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.279 Punkten plus 0,7%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.687 Punkten plus 2,4%. Der Dollar wird zu 92 Rappen 26 gehandelt, der Euro zu einem Franken 29,97 beziehungsweise zu einem Dollar 40,89. Und das Wetter heute Mittwoch, am Vormittag bewölkt und stellenweise Regen, nur in Graubünden freundlicher, am Nachmittag Sonne, Wolken und örtlich Regengüsse. Im Norden um 15, im Süden 18 Grad.
Es ist 8.05 Uhr, Sie hören DRS 1, DRS 4 News und die DRS Musikwelle. Greenpeace verlangt also, dass die Evakuierungszone um das havarierte Atomkraftwerk Fukushima ausgeweitet wird. Die Umweltorganisation hat heute in Tokio die Resultate eigener Messungen veröffentlicht. Ich habe Martin Fritz, Journalist in Tokio, gefragt, wie diese Messungen ausgefallen seien.
Grundsätzlich stimmen diese Greenpeace-Zahlen mit den offiziellen Werten der japanischen Atombehörden überein. Das heißt, der Vorwurf, der vor allem aus dem Ausland kam, dass das Ausmaß der Radioaktivität heruntergespielt wurde, ist offenbar falsch. Die Zahlen selbst sind sicherlich ein Fall für Strahlenmediziner. Am Rande der 30-Kilometer-Zone hat Greenpeace eine Strahlung von 100 Mikrosievert pro Stunde gemessen. Das heißt, die jährliche Höchstdosis für einen Menschen wäre in dieser Region in 10 Stunden erreicht. 40 Kilometer nordöstlich des Kraftwerkes war der Wert aber schon 10-mal geringer. Die Höchstdosis, das muss man immer dazu sagen, erhöht das Krebsrisiko aber auch nur minimal. Vorgestern gab es hier eine Pressekonferenz von einem bekannten amerikanischen Strahlenmediziner, der hat gesagt, dass bei einer Dosis von 5 Millisievert pro Jahr, also 5-mal mehr als die Höchstmenge, das Risiko von Krebs nur um ein 1/5000stel steigt.
Greenpeace sagt nun, die Evakuierungszone müsse ausgeweitet werden. Was sagt die betroffene Bevölkerung dazu?
Diese Forderung ist nachvollziehbar. Die Amerikaner haben ja schon vor einer Woche gesagt, dass ihre Soldaten und Bürger nicht näher als 80 Kilometer an das Kernkraftwerk Fukushima heran sollen. Die japanische Regierung hat auch gesagt, ja, am besten ihr geht freiwillig, wir wollen das nicht anordnen, aber die Leute in der Zone zwischen 20 und 30 Kilometer sollen freiwillig gehen. Am Montag hatten wir hier 168 japanische Nichtregierungsorganisationen, die im Gesundheitsministerium gefordert haben, dass die Zone ausgeweitet wird. Das macht sicherlich Sinn, vor allen Dingen, wie Greenpeace das auch sagt, für schwangere Frauen und für kleine Kinder. Das Problem für die Regierung ist einfach, dass sie ohne konkreten Anlass jetzt nicht plötzlich diese Zone ausweiten kann, ohne dass sie Panik auslöst. Und deshalb hofft sie, dass die Leute freiwillig weggehen. Das ist so ein bisschen das Kalkül. Eine Ausweitung auf 80 Kilometer, die würde 2 Millionen Menschen treffen. Das wäre eindeutig zu viel. Also so eine Gratwanderung versucht man hier gerade.
Gibt es denn schon erste Reaktionen der Menschen?
Ja, so schnell geht das nicht in Japan. Also diese Meldung ist noch nicht über die japanischen Medien gelaufen. Wir hatten aber heute Morgen wieder einen sehr hohen Strahlungswert im Meerwasser, um das 3000-fache erhöhte Jodwerte. Das wird natürlich schon hier sehr aufmerksam verfolgt, weil einfach viele Leute auf die gesunde Nahrung hier achten und immer überlegen, was kann ich kaufen, was ist noch möglich. Und natürlich lösen solche Werte weitere Unruhe aus.
Inzwischen hat ja Frankreich Experten geschickt, die bei der Bewältigung der AKW-Katastrophe helfen sollen. Was können die denn genau ausrichten dort?
Ja, das ist natürlich eine gute Nachricht, weil die Welt sieht natürlich mit Sorge, dass dieser Stromversorger TEPCO überfordert zu sein scheint von der Vielzahl der Probleme, die sich da stellen. Einige dieser französischen Experten sind also Spezialisten für so radioaktiv verseuchtes Wasser und wie man das behandeln kann. Und wir haben ja auch schon seit etwa einer Woche, 10 Tage im Hintergrund eine Menge amerikanische Nuklearexperten, die mithelfen. Also die Nachricht, dass da jetzt mehr ausländischer Einfluss ausgeübt wird auf die Regierung und auf den Stromversorger, das ist sicherlich eine gute Nachricht.
Das sagt Martin Fritz in Tokio. Zumindest eines ist nach der internationalen Libyen-Konferenz in London klar. Alle hoffen darauf, dass das ausländische Engagement in Libyen bald beendet werden kann. Aber niemand rechnet wirklich damit. Deshalb soll das Ganze nun neu gesteuert werden. Militärisch übernimmt heute die NATO ganz das Kommando von den USA. Und politisch ist nun eine sogenannte Kontaktgruppe verantwortlich, die sich möglichst zügig erstmals in Katar treffen soll. Klar ist auch, Muammar al-Gaddafi muss gehen. Bloß wann, wie und wohin, das weiß niemand. Fredrik Steiger.
Ein Ziel hat die Londoner Libyen-Konferenz erreicht. Die Anti-Gaddafi-Koalition ist gestärkt, obschon ihr weiterhin längst nicht alle angehören. Russland und China und viele Länder Afrikas sind nicht mit an Bord. Trotzdem sagte der britische Premierminister und Gastgeber David Cameron zu Recht:
There's been such widespread support among the Libyan people and in the wider Arab world for the action that we're taking.
Im libyschen Volk und in der arabischen Welt gäbe es viel Unterstützung für die internationalen Militäroperationen gegen Gaddafi. Symbolisch wichtig ist nun, dass das erste Treffen der neuen Libyen-Kontakt- und Steuerungsgruppe in einem arabischen Land im Emirat Katar geplant ist. Die Gruppe soll die militärischen Einsätze überwachen und die Zukunft Libyens vorbereiten. Auch UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon stellte sich voll hinter die Koalition.
The international community acted decisively and swiftly saved thousands of lives.
Dank des entschiedenen Handelns hätten bereits Tausende von Menschenleben gerettet werden können. Besonders wichtig war die Londoner Konferenz für die libysche Opposition. Sie konnte sich dort, obschon noch nicht mit am Verhandlungstisch, präsentieren. Sie ist zwar militärisch unbedarft, konnte aber politisch Punkte sammeln. Ihr erstes Programm unter dem Titel «Vision für ein demokratisches Libyen» fand Anklang. zumal der bisher misstrauisch beäugte Nationale Übergangsrat nicht beansprucht, bereits eine neue Regierung zu sein. Vielmehr betont, eine solche müsse aus demokratischen Wahlen hervorgehen. Einig ist die Anti-Gaddafi-Koalition, die Militärschläge so lange fortzuführen, bis alle Angriffe auf die Zivilbevölkerung aufgehört hätten. Übereinstimmung herrscht auch, dass Muammar al-Gaddafi keinerlei Legitimität mehr besitze. US-Außenministerin Hillary Clinton betonte, man habe ein Flugverbot durchgesetzt, ein Waffenembargo, Massaker verhindert und eine solide Koalition begründet. Das sei doch nicht schlecht nach einer einzigen Woche.
That's not bad for a week of work at a time of great intense international concern.
Wenn es konkret wird, treten aber Differenzen zutage. Zum Beispiel, während die libyschen Rebellen mehr Waffen verlangen, lehnt die NATO es ab, sie zu liefern. Die USA hingegen scheinen nicht abgeneigt, entgegen dem UNO-Mandat. Strittig bleibt auch, ob man Gaddafi und seinen Getreuen ein Exil und gar Straflosigkeit anbieten soll.
Elf Minuten nach acht. Ja, da gibt's gleich einige prominente Abgänge aus der Führungscrew beim weltgrößten Hörgerätehersteller Sonova. Der Konzernchef, der Finanzchef und gar der Präsident des Verwaltungsrats, Firmengründer Andy Ries, sie alle treten von ihren Ämtern zurück. Bei mir im Studio ist nun Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden. Grund dieser Rücktritte bei Sonova ist ja der Verdacht auf Insidergeschäfte. Was genau ist alles gelaufen?
Ja, Sonova hat am 16. März eine Gewinnwarnung herausgegeben. Das heißt, die Firma hat gesagt, dass der Gewinn vom letzten Jahr weniger gut war als erwartet. Danach brach die Aktie um mehr als 20% ein. Das ist alles eigentlich relativ normal. Aber was auffiel, war, dass in den Tagen vorher Verwaltungsrat und Management Wertpapiere ihrer Firma verkauften im Wert von über 40 Millionen. Die grösste Transaktion, die wurde vom Verwaltungsratspräsidenten Andy Ries getätigt. Das wurde heute bestätigt. Er verkaufte 300.000 Aktien im Wert von rund 37 Millionen Franken. Und nach der Gewinnwarnung wären seine Aktien 10 Millionen weniger wert gewesen. Und diese Transaktionen, die sorgten für Kritik.
Also es liegt klar ein Insiderhandel vor, das kann man so sagen. Sonova hat ja auf die Kritik an diesen Vorgängen reagiert und eine Untersuchung in Auftrag gegeben. Und was macht nun die Firma mit diesem Untersuchungsergebnis?
Also das Ergebnis, die Anwaltskanzlei, die kommt zum Schluss, es gäbe keine Anhaltspunkte, dass Verwaltungsrat und Geschäftsleitung von der bevorstehenden Gewinnwarnung gewusst hatten, als sie ihre Aktien verkauften. Also das ist nicht sicher. Was aber die Kanzlei feststellte, das waren gravierende Mängel bei der Corporate Governance, das heißt bei der internen Organisation der Firma. Sie hätte die Gewinnwarnung früher aussprechen sollen und vor allem hätte sie auch das interne Handelsverbot, das dazugehört, früher verordnen sollen. Jetzt will die Firma die internen Prozesse untersuchen und auch abschätzen, was für Kosten das für die Firma haben könnte.
Sind das die einzigen Konsequenzen, die Sonova zieht aus diesen Entwicklungen?
Ja, im Moment schon. Sonova wird heute Morgen noch weiter informieren. Es ist auch so, sie hat ebenfalls bestätigt, dass die Schweizer Börse eine Voruntersuchung wegen Verdachts auf Insider-Delikte eröffnet hat. Und es ist auch möglich, dass die Strafverfolgungsbehörden tätig werden. Das Ganze stellt die Firma in ein sehr schiefes Licht und die Geschichte wird sie sicher noch eine Weile verfolgen.
Erste Informationen von Priscilla Imboden zu den Rücktritten von Sonova-Chefs nach Insiderhandel mit Aktien live hier in Heute Morgen. Vielen Dank. Zum Schluss dieser Sendung Sport. Und da darf man sagen, welch ein Comeback der Kloten Flyers. Im 7. Spiel des Playoff-Halbfinals schlagen sie den SC Bern mit 1:0. Marc Bell ist der Held des Abends. Er schoss das entscheidende Tor bereits in der 12. Minute. Damit stehen die Zürcher im Final. Peter Schnieder.
Der Sieg von Kloten ist eine Premiere im Schweizer Eishockey. Noch nie hat eine Mannschaft, die einen 3:0 Vorsprung im Playoff eingebüßt hat, die Serie doch noch gewonnen. Kloten war im 7. Spiel frischer und fand wieder zu der läuferischen Überlegenheit der ersten 3 Spiele zurück. Trotzdem mussten die Zürcher bis zum Schluss um den Einzug in den Final zittern. Klotenstürmer Romano Lem.
Ja, ich habe einfach nur auf die Uhr geschaut und gesehen, dass das Böck rausgeht. Da habe ich einfach nur noch gedacht, yes, endlich mal im Final. Und Ja, es war extrem erleichtert.
Der Schweizer Meister SC Bern konnte nicht mehr an die Leistungen anknüpfen, die ihm zum 3:3-Ausgleich in der Playoff-Serie führte. SCB-Stürmer Martin Plüss.
Ja, ich glaube, momentan ist eine sehr grosse Enttäuschung. Klar kann man sagen, es ist sehr charakterstark, so eine Serie wieder ausgleichen können zu gestalten gegen so einen starken Gegner. Auf der anderen Seite haben wir die Möglichkeit gehabt, im Finale einzuziehen. Wir haben es nicht geschafft und das wird sicher ein paar Tage brauchen, bis man das verdaut hat.
Keine Zeit, um die 7 Spiele zu verdauen, hat Kloten. Die Finalserie beginnt bereits morgen Donnerstag mit dem ersten Spiel in Davos. Kloten-Torhüter Ronny Rüeger freut sich bereits auf den Final.
Sicher sind die erholt und geladen auf uns, aber wir können den Rhythmus mitnehmen, sind vielleicht ein bisschen müder, aber von dem her schauen wir mal, wie es aussieht.
Die letzte Playoff-Finalserie, Kloten gegen Davos, gewannen die Bündner vor 2 Jahren im 7. Spiel in Kloten.
Soweit Peter Schnieder und soweit heute Morgen an diesem Mittwoch. Produktion Erich Wies, am Mikrofon war Simon Loy.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.